Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. September.
Auf diese Steine können Sie bauen, Schwäbisch Hall.
Na, da kann man ja rückblickend richtig wehmütig werden. Die guten alten Bauspar-Spots aus den 70er Jahren, wohl dem, der damals einen langfristigen Vertrag abgeschlossen hat.
Thomas? Na, das ist ja ein Ding. Seit wo sind wir uns immer noch hier?
Ja, oben bei Mutti.
Wie uncool.
Die Immobilienpreise steigen, scheinbar unaufhörlich. Ein Normalsterblicher kann sich das Einfamilienhaus mit kleinem Gärtchen innerstädtisch oder auch nur in Stadtnähe wahrscheinlich nicht mehr leisten. Was bleibt, ist die Mietwohnung, aber da kommt in den letzten Jahren auch keine richtige Freude auf. In den Innenstädten von München, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und vielen, vielen anderen deutschen Städten überall das Gleiche. Der Mietraum ist knapp geworden und das heißt, die Mietpreise explodieren. In den letzten 10 Jahren sind die Mieten in Berlin, nur mal das so als Beispiel, um gut 50% gestiegen. Die Löhne und Gehälter keineswegs. Der Protest in der Hauptstadt also groß und laut und kräftig.
Wir wollen nur in unseren 4 Wänden bleiben. Und die Miete soll nicht unser ganzes Geld auffressen. Und wir wollen keine Angst haben, aus unseren Wohnungen rauszufliegen.
Was die Deutsche Wohnen raus!
Doch die Deutsche Wohnen und andere Immobilienkonzerne lassen sich nicht so einfach rausschmeißen, wie wir es gerade als Forderung gehört haben, oder? Oder doch, jetzt am Wochenende konnten die Bürger der Hauptstadt neben Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl per Volksentscheid darüber abstimmen, ob Wohnungskonzerne, und zwar solche, die mehr als 3000 Wohnungen in der Stadt besitzen, enteignet werden sollen. Immerhin 56% derer, die da ihre Stimme abgegeben haben, stimmten dafür. Und dieser Hilfeschrei ist das erste dicke Ei im Nest von Franziska Giffey von der SPD. Kaum als neue regierende Bürgermeisterin gewählt und noch nicht mal vereidigt, muss Franziska Giffey bereits jetzt abwägen, wie sie als künftige Stadtchefin mit diesem Votum umgehen soll. Eins geht nicht: ignorieren. Sie selbst vertritt im Übrigen eine sehr klare Position. Als Sozialdemokratin der Mitte weiß sie, dass günstiges Wohnen nur durch eine Erweiterung des Angebots erreicht werden kann. Mehr Neubau auch in den Innenstädten. Sie ist klar gegen eine Enteignung, aber...
Wir haben dennoch jetzt einen Volksentscheid, der positiv ausgegangen ist. Wir müssen als Politik damit verantwortungsvoll und respektvoll umgehen. Das heißt, die Schritte, die jetzt einzuleiten sind, müssen eingeleitet werden. Aber ich finde, es muss eine sehr, sehr ernsthafte Prüfung geben über Rechtmäßigkeit, Verfassungsmäßigkeit, Finanzierbarkeit und die Folgen, die das für das Land Berlin auch hat.
Genau, gerade die Verfassungsmäßigkeit ist ein ziemlich schmerzhafter Punkt in der ganzen Sache für Berlin. Man erinnert sich an die Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht beim Mietendeckel. Sowas darf sich die Stadt kein zweites Mal leisten. Die Initiative zum Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen hat den Ball in das Feld der Politik geschossen. Und wie geht's von dort eigentlich weiter? Wie empfinden die Initiatoren dieser Initiative das ganze Spiel? Dazu habe ich Joanna Kuziak angerufen, die 35-jährige Soziologin, die eigentlich an der Cambridge Universität in England forscht, ist seit 2 Jahren bei dem Projekt Deutsche Wohnen und Co. enteignen mit dabei. Sie hat ihr Studium für diese Zeit unterbrochen. Mit ihr habe ich über das Ergebnis der Abstimmung gesprochen und ob die Initiative wirklich daran glaubt, auf diese Art das Mietenproblem lösen zu können. Hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. Joanna Kuziak.
Guten Morgen.
Sie wollen 250.000 Wohnungen in Berlin von bislang privater Hand, privater Trägerschaft, in staatliche Trägerschaft, in vergesellschaftete Hände geben. Erklären Sie mir, wie dieser Eigentümerwechsel von privat auf Staat, wie schafft der neuen Wohnraum?
Ja, also ganz einfach. Diese Wohnungen, die bringen auch Profit, also von der Miete. Und im Moment, dieser Profit ist nur für die Aktionäre, die meistens auch übrigens gar nicht in Berlin sind. Und statt diese Wohlstand von Aktionäre weiterzubauen mit unseren Mieten, Wir wollen die Einnahmen vom Mieten nutzen, um mehr Wohnungen in Berlin zu bauen.
Aber zunächst muss der Staat doch sehr viel Geld ausgeben. Die Wohnungen wurden damals von einem SPD-geführten Senat ja für, heute sagen viele, zu günstig abgegeben. Aber Fakt ist, bei gestiegenen Immobilienpreisen muss der Staat ganz schön was in die Hand nehmen. Denn Sie wissen aus Ihrer Forschung, hier wird in Deutschland vielleicht enteignet, aber auf jeden Fall auch entschädigt. Das heißt, wir reden von fast 40 Milliarden Euro. Anderthalbfache des Staatshaushaltes in dieser Stadt müssten Sie ausgeben.
Ne, 40 Milliarden Euro, das stimmt wieder nicht. Natürlich müssen wir entschädigen, wir werden auch entschädigen, das ist auch rechtlich und richtig so. Das ist aber keine Enteignung nach Artikel 14, das ist Vergesellschaftung nach Artikel 15. Und selbst von daraus ergibt sich, dass es müsste unter Marktwert entschädigt werden. Weil wenn das Marktwert wäre, dann wäre es einfach Rückkauf. Und das geht hier nicht um Rückkauf, es geht tatsächlich um Vergesellschaftung.
Das heißt, wie teuer, was sagen Sie, wie teuer wäre das in Ihrer Vorstellung?
Naja, es gibt verschiedene Methoden, das zu berechnen, aber rechtlich betrachtet, das konnte alles von 1 Euro bis 1 Euro unter dem Marktwert sein, also bloß nicht der Marktwert. Das wird natürlich eine politische Entscheidung und die hängt auch viel ab von Druck. Auch rechtlich betrachtet, da muss man eine angemessene Lösung finden, um die Interesse beider Seiten, in dem Sinne Großkonzerne und Allgemeinheit, zu betrachten.
Aber warum misstrauen Sie der Marktwirtschaft so sehr, dass sie nicht in der Lage sein sollte? Sie selber kommen aus Polen, Sie leben heute in Berlin, Sie studieren in Cambridge. Das heißt, Sie haben eigentlich doch in vielerlei Hinsicht profitiert von einer Wirtschaft, die nicht immer perfekt versucht, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Der Mietenmarkt, da bin ich ja bei Ihnen, da ist was nicht in Ordnung. Aber müsste man nicht einfach das Angebot erweitern an bezahlbaren Wohnungen und dann sinken die Mietpreise, naja, vielleicht fast von alleine?
Die Vergesellschaftung von Wohnraum ist kein Vorschlag, Kapitalismus abzuschaffen. Wir wissen aber, gerade in Deutschland, es gab schon immer diese Idee auch von Sozialstaat und auch die Idee, dass bestimmte Sektoren müssen doch reguliert werden. Und das machen wir heute auch. Also wenn wir denken über Energiesektor, das ist auch nicht nur alles freier Markt. Es gibt einfach bestimmte Güter, die sind wichtig für Menschen, auch um zu überleben. Die sind so einfache Grundrecht, könnte man sagen, also Recht auf Wohnen. Das, denken wir, soll nicht der Markt klären, weil der Markt versagt, ganz klar. Also die Situation in Berlin, die jetzt aussieht, ist einfach eine Bestätigung, dass der Markt hat wirklich nicht geschafft, diese Wohnfrage zu lösen.
Was erwarten Sie jetzt von Frau Giffey eigentlich als nächsten Schritt sozusagen?
Also wir erwarten von Frau Giffey, dass sie die Ergebnisse von unserem Volksentscheid akzeptiert und umsetzt. Also jetzt glaube ich, sie hat verstanden, auch wie politisch wichtig diese Option der Vergesellschaftung für Berlinerinnen ist. Und wir sind natürlich gespannt auch, was der Senat vorschlägt. Und wir werden das negoziert. Und auch wir haben Verantwortung gegenüber diese Millionen Menschen, die für uns gestimmt haben. Deswegen werden wir auch beobachten, dass es wirklich umgesetzt wird.
Würden Sie sich selbst eigentlich als Sozialistin bezeichnen?
Nö, glaube ich nicht.
Sondern?
Als Mensch vor allem. Als Mensch, die verschiedene Bedürfnisse hat und tatsächlich Wohnraum ist ein ganz besonderes Bedürfnis und das braucht man tatsächlich keinen Sozialismus. Das war auch damals in Deutschland, auch in Westdeutschland selbstverständlich, dass Wohnraum ein Menschenrecht ist und auch das öffentliche Eigentum des Wohnraums auch gut für die Wirtschaft ist. Also das war, so ich das verstehe, auch damals Teil von deutscher Exportstrategie, dass Wohnraum günstig ist und dadurch müssen die Löhne nicht so hoch sein und Export dadurch kann billig sein. Und Wohnraum, günstiger Wohnraum, war schon immer auch ein Teil von einem wirtschaftlichen Plan. Und dass es jetzt heutzutage als Sozialismus bezeichnet ist, dass man diese Grundrechte des Menschen versucht zu erfüllen, das finde ich einfach seltsam, ehrlich gesagt. Empörend, natürlich.
Ich bedanke mich zunächst mal für die Einführung in Ihre Gedankenwelt und würde sagen, dass wir dieses Gespräch bei Gelegenheit, der Fortgang der Ereignisse wird es weiter auf der Tagesordnung halten, bei Gelegenheit fortsetzen. Was halten Sie davon?
Sehr gern natürlich, ja.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Volker Wissing ist Finanzexperte und FDP-Generalsekretär. Seine Sicht der Dinge nach der Wahl am Sonntag, jetzt gleich.
Wir müssen uns auf Inhalte konzentrieren. Wir finden nicht zu einer Lösung, wenn wir jetzt Charakterporträts machen und uns mit der Frage beschäftigen, wen finden wir toller, Scholz oder Laschet. Das ist nicht die entscheidende Frage.
Außerdem, unsere Börsenexpertinnen Sophie Schimanski und Annette Weißbach analysieren das vorsichtige Aufatmen in Sachen Evergrande in China. Und den steigenden Ölpreis haben die beiden sich auch angeschaut. Wir staunen. Und zwar staunen wir über einen, naja, Selbsterfahrungsurlaub von Wladimir Putin. Und wir sprechen uns aus für eine kleine Revolution in der Geschichte der James-Bond-Filme. Die Wahlen am Sonntag stecken vielen noch in den Knochen. Da fangen andere schon mit den ersten Sondierungsgesprächen an. Bei der Bundestagswahl konnte die Partei nämlich von Volker Wissing, also die FDP, 11,5% der Stimmen für sich gewinnen. Eine Regierungsverantwortung der FDP ist damit mehr als wahrscheinlich. Aber mit wem eigentlich möchte sie diese Regierungsverantwortung teilen? Das ist noch unklar. Volker Wissing und die FDP haben nicht lange gefackelt und befinden sich bereits in der Vorbereitung der ersten Sondierungsgespräche mit den Grünen. Nicht mit SPD und CDU. So viel Selbstbewusstsein im Übrigen ist neu und klug ist das auch. Die kleineren Parteien stimmen sich erstmal untereinander ab. Die beiden Großen können noch darüber streiten, wer eigentlich gewonnen hat. Mein Kollege Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, hat mit Volker Wissing darüber gesprochen, wie er diesen Wahlabend erlebt hat und, naja, das, was uns alle interessiert, wie es jetzt weitergeht. Hören Sie selbst.
Herzlich willkommen im Podcast und auf der Pioneer One, Volker Wissing, Generalsekretär der FDP.
Ich grüße Sie.
Herr Wissing, wie lange war die Nacht?
Relativ kurz. Ich bin wirklich erst heute Morgen um eins ins Bett, aber dann schon um kurz vor sechs wieder aufgestanden, um die ersten Interviews zu geben.
Man spürt, die FDP will in Demut den Sieg feiern. So richtig Euphorie, Gelassenheit, Shampoos-Partys habe ich nicht gesehen beim Genscher Haus.
Nein, wir haben nicht... Das haben wir nicht gemacht. Wir wollten natürlich uns freuen. Wir haben auch die Freude mit vielen unserer Unterstützerinnen und Unterstützer geteilt. Aber es gilt ja nach wie vor, Pandemiebedingungen sind zu beachten. Und die Aufgaben, die vor uns liegen, sind ja auch knifflig.
Dann helfen Sie uns doch mal, Herr Wissing. Wer wird denn eigentlich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland?
Diese Frage kann man am Ende möglicher Sondierungs- und Koalitionsgespräche beantworten. Ich halte diese Frage jetzt für zu früh.
Und wenn Sie als einfacher Arbeiter im Weinberg des Liberalismus sich einen Kanzler wünschen dürften, wer von den beiden wäre es?
Ich arbeite weder für den einen noch für den anderen. Ich habe auch nie das Ziel gehabt, Olaf Scholz oder Armin Laschet ins Bundeskanzleramt zu verhelfen, sondern die FDP möglichst stark zu machen. Jetzt ist sie in einer sehr guten Verhandlungsposition und hat die Chance, Inhalte durchzusetzen. Das ist das, was mein Ziel war und worüber ich mich sehr freue.
Okay, dann versuche ich es andersherum. Wer würde eine inhaltlich fortschrittliche, innovationsfreundliche, progressive Koalition denn besser anführen können? Die CDU oder die SPD?
Das gibt bei beiden Vor- und Nachteile. Die Union ist keine Modernisierungspartei. Das ist ja auch der Grund, warum nach 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierung selbst Herr Laschet davon sprach, man bräuchte ein Modernisierungsjahrzehnt. Heißt ja nichts anderes als alles das, was wir haben liegen lassen, müssten wir jetzt mal aufarbeiten. Bei der SPD gibt es natürlich diese Probleme, die Sehnsucht zum Kollektivieren und die Forderung von Steuererhöhungen, die uns trennen. Das sind die Hürden, die wir vor der Wahl schon kannten, die jetzt auch noch bestehen. Wir müssen uns auf Inhalte konzentrieren. Wir finden nicht zu einer Lösung, wenn wir jetzt Charakterporträts machen und uns mit der Frage beschäftigen, wen finden wir toller, Scholz oder Laschet. Das ist nicht die entscheidende Frage. Das hilft auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht, denn die brauchen eine Regierung, die ihnen neue Chancen eröffnet und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die wahrlich groß sind, so meistern, dass es am Ende unter der Bevölkerung keine Verliererinnen und Verlierer gibt.
Aber ich rede ja über Inhalte mit Ihnen, Herr Wissing. Rot-Grün wollen beide gemeinsam eine Vermögensteuer einführen, einen höheren Einkommensteuer-Spitzensteuersatz, der dann auch die inhabergeführten mittelständischen Unternehmen betreffen würde. Sie wollen keine Absenkung der Kapitalsteuern oder Unternehmenssteuern. Also viele Punkte bei Rot-Grün sind quer zu Ihrer Kernklientel, Handwerksbetrieben, Selbstständigen, Mittelständlern, oder?
Naja, uns geht es ja nicht nur um die Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern vor allen Dingen um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein wettbewerbsfähiges Steuerrecht schafft Arbeitsplätze oder sichert Arbeitsplätze. Das ist letztlich das, worum es geht. Und natürlich sind Substanzsteuern, wie SPD und Grüne sie vorschlagen, so Sabotage am Aufschwung. Wenn Unternehmen künftig auch Steuern zahlen müssen, wenn sie keine Gewinne machen, wickeln wir diesen Wirtschaftsstandort ab, anstatt ihn zu stärken. So etwas wird es mit der FDP niemals geben. Das wissen die.
Sie meinen die Vermögensteuer jetzt?
Ja, klar. Mhm. Also schauen Sie, Vermögensteuer bedeutet nichts anderes als Steuern zahlen, ohne dass man Gewinne macht. Das heißt, man fängt dann an, Teile des Unternehmens zu verkaufen und sich zu verkleinern. Das kann ja keine Perspektive für die Zukunft sein. Wir müssen unser Wachstumspotenzial steigern. Wir haben Riesenaufgaben. Wir müssen den Klimaschutz bewältigen. Wir müssen die Transformation der Wirtschaft hinbekommen, ohne dass wir unseren Industriestandort verlieren. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Rentensystem reformiert wird. Wir müssen uns in Europa engagieren, damit wir den Zusammenhalt sichern, den wir brauchen, um Migrationsprobleme zu klären, um auch die Stärke Europas auszubauen. Nur so können wir uns auch gegenüber totalitären Regimen behaupten, die uns ja weltweit herausfordern.
Klingt nach einem dicken Brett, das da zu bohren ist. Die SPD will ja nicht nur höhere Steuern für bestimmte Klientel und Gruppen, sondern sie will eigentlich auch bei den Sozialversicherungssystemen gar nicht rangehen. Stabile Rente, 48% Beitragssatz soll bleiben, wie er ist. Eine flexible Rente, wie Sie sie vorschlagen, ist gar nicht vorstellbar für die Sozialdemokraten. Muss man in der Sozial- und Wirtschaftspolitik einfach Abstriche machen, damit man regierungsfähig ist als FDP?
Es gibt ja im Volksmund den Satz, wer nichts macht, macht nichts falsch. Das ist in der Politik aber auf Dauer kein gutes Rezept. Die Große Koalition hat sich weitgehend durch Reformverweigerung ausgezeichnet. Das Ergebnis sehen wir jetzt. Wir sind wirtschaftlich unter unseren Möglichkeiten geblieben und unsere Demografieprobleme werden immer größer. Das heißt, Stillstand ist jetzt keine Option mehr. Das ist auch das klare Votum der Wählerinnen und Wähler. Die Große Koalition mit ihrer Reformverweigerungspolitik wurde gestern abgewählt.
Herr Wissing, Sie haben jetzt Vorsondierungen mit den Grünen geplant. Zunächst einmal die Frage, was sind Vorsondierungen?
Das sind Gespräche, bei denen man auslotet, ob man in der Lage ist, gemeinsame Ziele zu definieren und sich dann auf dem Weg zu Verhandlungen zu machen.
Wo kann es inhaltlich zwischen Grün und Gelben überhaupt eine Grundlage geben?
Der Auftrag der Wählerinnen und Wähler ist doch klar. Die Menschen wollen nicht, dass der Klimaschutz unseren Wohlstand zugrunde richtet. Sie wollen aber auch nicht, dass unser Wohlstand unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört. Und das ist der Auftrag an uns als Politikerinnen und Politiker, damit so umzugehen, dass diese zwei Perspektiven, die beide ihre Berechtigung und ihre Bedeutung haben, zu einem guten Regierungsprogramm zusammengeführt werden. Und weil das vor allen Dingen Grüne und FDP betrifft, macht es Sinn, dass wir über diese Dinge miteinander fundiert sprechen.
Ist Robert Habeck für Sie ein Liberaler? Er selbst sagt das ja von sich.
Also ein Grüner. Man kann ja nicht Grüner und Liberaler sein.
Nee.
Nein, weil ein Liberaler dem Wert der Freiheit immer besonderes Gewicht beimisst und in Abwägungsprozessen ein höheres Gewicht. Und insofern sind Liberale bei den Freien Demokraten und Grüne, die anderen Werten ein höheres Gewicht beimessen, sind eben bei den Grünen.
Ich hatte jetzt das Gefühl bei den Fernsehauftritten gestern, dass zwischen Herrn Lindner und Herrn Habeck und Herrn Vogel und Herr Habeck pure Harmonie und fast schon Kuschelkursatmosphäre herrscht.
Es gibt die gleichen Unterschiede inhaltlicher Art, die es vor der Wahl auch gab. Gleichwohl müssen natürlich Demokraten miteinander auch in der Lage sein, konstruktiv und sachlich zu sprechen. Das wäre ja schrecklich, wenn am Ende Regierungsbildungen in Deutschland nicht mehr möglich wären, weil Emotionen zwischen den handelnden Personen eine Zusammenarbeit unmöglich machen würden.
Herr Wissing, ich bedanke mich, dass Sie an Tag 1 nach diesem historischen Wahlergebnis hier bei uns waren und wir werden das sehr aufmerksam verfolgen, was Sie da vorhaben.
Ich danke Ihnen auch.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da hat der CDU-Parteichef Und Unterlegene bei der Bundestagswahl, Armin Laschet, sein Name, gestern im Adenauerhaus eine denkwürdige Pressekonferenz gegeben. Der Pionier-Chefredakteur Michael Bröker ist noch bei uns und deswegen frage ich ihn jetzt, Mick, wie ist der Auftritt von Laschet zu deuten?
Ja, Gabor, es war eine bemerkenswerte Pressekonferenz, die Armin Laschet da gestern im Adenauerhaus gegeben hat. Er sprach minutenlang wie ein Wahlsieger, der selbstverständlich den Auftrag der Wähler bekommen hat, nun eine Regierung anzuführen.
Die Wählerinnen und Wähler, die CDU und CSU gewählt haben, wollen, dass wir auch Verantwortung übernehmen und regieren. Und wir sind der Überzeugung, dass eine Regierung unter Führung der Union das Beste ist für unser Land. Und auch diesen Wählern fühlen wir uns verpflichtet. Und deshalb haben wir gestern unsere Bereitschaft dazu erklärt.
Es ging um Inhalte in einer möglichen Jamaika-Koalition. Er sprach von einer Zukunftskoalition.
Der Bundesvorstand, das Präsidium der CDU ist sich darin einig, dass wir zu Gesprächen für eine sogenannte Jamaika-Koalition bereitstehen.
Vom Zusammenführen unterschiedlicher Interessen, die nur er gestalten kann. Und natürlich immer wieder das zentrale Projekt, eine Mehrheit im Bundestag hinter sich zu versammeln. Dabei ist der Widerstand im Präsidium, im Vorstand, aber vor allem auch in den Landesverbänden sehr spürbar und er wird immer größer. Michael Kretschmer, der Regierungschef in Sachsen, hat eine Neuerung, einen neuen Aufbruch mit neuen Köpfen angemahnt. Auch Tilman Kuban und Carsten Linnemann, die einflussreichen Vorsitzenden der Mittelstandsunion und der Jungen Union, wollen einen Neuanfang. Armin Laschet ist auf dem Rückzug, er hat es nur selbst noch nicht wahrgenommen.
Und wie geht es jetzt weiter in der Union?
Ja, Gabor, zunächst mal wird heute der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus gewählt. Übrigens gegen den Willen von Armin Laschet, der sich das Amt selbst mal überlegt hatte. Und auch andere Kandidaten haben jetzt zurückgezogen. Ralf Brinkhaus damit der neue starke und der neue alte starke Mann dieser gemeinsamen Fraktion, die in der Opposition ja vor allem das Kraftzentrum bilden könnte. Armin Laschet ist also angeschlagen. Und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen und Wochen, zumal es zu ernsthaften Verhandlungen um die Ampelkoalition kommen könnte, dass dann die Landeschefs, die Landesverbände, aber auch weitere Vorstandsmitglieder diese Neuerung auch fordern werden in der Union und es am Ende dieses Jahres wohl keinen Generalsekretär Paul Ziemiak und keinen Vorsitzenden Armin Laschet mehr geben kann.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da bahnt sich eine leichte Entspannung an im Fall Evergrande. Sie wissen schon, der chinesische Immobilienkonzern, der bedenklich ins Schwanken geraten ist. Was steckt dahinter? Das sagt uns jetzt Sophie Schimanski in New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Die Aktie von Evergrande ist gestern stark gestiegen. Dahinter steckt das Prinzip Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass die chinesische KP dem Konzern doch noch unter die Arme greift. Sophie, ist das realistisch oder ist das das Wunschdenken der Anleger?
Ja, es ist Wunschdenken, denn klar haben sie Zahlungen schon verpasst, aber einige denken sich vielleicht, diese Woche und nächste Woche sind weitere Zahlungen fällig und das bietet natürlich jedes Mal auch die Chance, die Geschichte zu ändern, die Märkte quasi positiv zu überraschen, indem man dann auf einmal ein Ass aus dem Ärmel schüttelt und überraschend eben eine Zahlung leistet. Und das könnte dann den Aktienkurs lange genug ankurbeln, damit man dann die Aktien wieder abstoßen kann. Wenn die chinesische Regierung aber das glauben würde, dass das eben gelingt, am Ende einige Zahlungen zu leisten, dann würde sie wahrscheinlich nicht vor dem Untergang des Unternehmens warnen. Und das tut sie. Und dann kommt noch hinzu, dass sie auch ein Interesse daran hat, nicht nur, weil es um den Ruf geht, sondern auch um die Immobilienpreise. Und die sollten nicht fallen. Das wäre schädlich für die Regierung, weil sie damit einen großen Teil ihrer Staatseinnahmen erwerben. Die chinesische Regierung will aber offenbar noch nicht zucken, weil sie hofft, dass die Kämpfe, die Evergrande gerade eben kämpfen muss, andere chinesische Unternehmen auch ermahnt und eben zeigt, dass sie durchaus diszipliniert werden müssen. Das heißt es aus anonymen Kreisen, denn es gibt in China viele Evergrandes, die vielleicht sogar noch schlechter aufgestellt sind und natürlich kann die Regierung nicht alle retten.
Danke, Sophie. Und von New York gehen wir schnurgerade nach Frankfurt am Main zu unserer Finanzexpertin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, die deutschen Anleger schauen auf den Ölpreis und sie tun das mit leichtem Schaudern, denn so hoch war er seit 3 Jahren nicht mehr. Goldman Sachs sieht sogar einen möglichen Anstieg auf $90 pro Barrel im Winter voraus. Was bitteschön hat das für Folgen, zum Beispiel für den DAX?
Nun, wenn der Ölpreis steigt, steigen für viele Unternehmen natürlich auch die Kosten. Das haben wir jetzt auch bei den Gaspreisen gesehen. Und das bedeutet natürlich nichts Gutes für die Profitabilität oder für den Nettogewinn vieler Unternehmen, gerade von energieintensiven Unternehmen, sagen wir wie BASF, aber auch ThyssenKrupp, die viel Energie einfach brauchen. Goldman Sachs ist davon überzeugt, dass die Gaskrise auch sich auf den Ölmarkt ausweiten wird. Und sie haben jetzt ihr Jahresendkursziel sozusagen auf $90 pro Barrel hochgesetzt. Denn sie erwarten weiterhin, dass die Nachfrage nach Öl das Angebot deutlich überschreite. Denn das Angebot ist limitiert. Es gibt unter anderem noch Ausfälle im Golf von Mexiko wegen dem Hurricane Ida. Nächste Woche allerdings wird die OPEC zusammentreten. Das ist das Ölkartell. Und die könnten ihre Förderquote natürlich erhöhen. Noch einmal deutlich, wenn der Ölpreis denn nochmal bis dahin zulegen würde. Die Aktien der ölproduzierenden Unternehmen wie BP, Shell, aber auch Total waren am Montag deutlich im Plus mit bis zu 3% und teilweise sogar mehr.
Danke, Annette, und viele Grüße nach Frankfurt.
Danke, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass dem russischen Präsidenten offenbar das Pferd durchgegangen ist. Sie wissen ja, Wladimir Putin inszeniert sich im Urlaub gerne als den starken Mann. Das berühmteste Foto ist sicherlich das, wie Putin mit blanker Männerbrust auf einem Pferd durch die sibirische Tundra reitet. Jetzt sind wieder Ferienfotos aufgetaucht. Und diesmal ohne Pferd. Putin steuert ja auch auf die 70 zu. Und da ist man im Gegensatz zum Präsidentenamt hoch zu Ross vielleicht nicht mehr so sattelfest. Und ab einem gewissen Alter sollte man dann vielleicht auch nicht mehr oberkörperfrei das neckische Spiel mit den Medien suchen. Putins Herbsturlaub im Jahr 2021 wirkt jetzt eher wie ein Campingtrip mit dem Opa. Bisschen wandern, ein bisschen angeln und durch das Fernrohr ein Rudel Rothirsche beobachten. Sogar das Jagdgewehr ist diesmal im Geländewagen geblieben, alles ganz zivil. Greta Thunberg hätte ihre Freude an diesem Naturburschen gehabt. Dass er Andersdenkende gerne inhaftiert, das sieht man auf den Bildern nicht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Die Aussage der James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli. Sie sagt, solange sie das Sagen habe, würde es keinen weiblichen James Bond geben. Zitat:
James Bond ist eine männliche Figur. Ich hoffe, dass es viele, viele Filme mit Frauen, für Frauen, von Frauen, über Frauen geben wird. Aber ich denke nicht, dass wir eine männliche Figur von einer Frau darstellen lassen sollten.
Aber warum, bitteschön? Warum muss ein britischer Geheimagent unbedingt ein Mann sein? Nach Sean Connery.
James Bond.
Roger Moore.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Pierce Brosnan.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Daniel Craig.
Bond. James Bond.
Jetzt könnte doch mal eine Frau die Hauptrolle übernehmen und im Auftrag der britischen Krone spektakulär die Welt retten. Zumal Frauen im Laufe der Jahrzehnte selbst in der Bond-Reihe eine Wandlung durchgemacht haben. In den frühen Filmen hatten die Frauen nur die sehr platte Rolle der Liebhaberin. Den alten Macho 007 durften sie anhimmeln, der vor showige Tour nur so strotzte.
Wir wissen ja, wo du stehst.
Ich stehe gerade in deinem Zimmer.
Dann dreh dich um und geh nach Hause.
Das ist alles?
In den 90er Jahren dann bekam James Bond eine neue Vorgesetzte. Die legendäre Judi Dench spielte M. M, die hochintelligente Geheimdienstchefin, die ihren Schützling 007 führte und auch in die Schranken wies und dabei immer das Wohl der Nation im Blick hatte.
Verehrte Kommission, ich habe heute wiederholt gehört, wie bedeutungslos meine Abteilung geworden ist. Wozu brauchen wir Agenten? Die Doppel-Null-Sektion. Ist das nicht antiquiert?
Nicht zu vergessen, die oberste Autorität von James Bond war und ist auch eine Frau, die britische Queen. Also, allerhöchste Zeit für eine Mrs. Bond, vielleicht eine Jane Bond 007. Das wäre nicht mal mehr spektakulär in unserer heutigen Zeit, sondern einfach nur normal.
The sky falls, when it crumbles, we will stand tall.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Skyfall.